Coronacast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike.
Gibt das aktuelle Infektionsgeschehen in Sachsen Anlass zu Optimismus oder trügt der Anschein, den die Zahlen machen? Fest steht, Sachsen ist weit von dem Spitzenplatz entfernt, den es im vergangenen Jahr in der Tabelle der Inzidenzen lange innehatte. Bremen, Berlin und Schleswig-Holstein haben momentan die höchsten Werte. Experten sagen allerdings, das Problem ist nicht aus der Welt, nur gerade woanders größer. Grund dafür sei, dass die ansteckendere Omikron-Variante in anderen Bundesländern schon stärker verbreitet sei als bei uns. Zwei Fragen drängen sich deshalb auf: Wie stark werden die Zahlen auch in Sachsen steigen und vor allem wann? Darum geht es in dieser Folge Coronacast. Ich bin Fabian Deike und froh darüber, einen Mann der Zahlen zu Gast zu haben, der uns das heute alles erklärt. Er ist Mathematiker, seine Fachgebiete sind die Modellierung und Simulation epidemiologischer Prozesse und er liefert Prognosen, die sich in der Corona-Pandemie schon oft als zutreffend erwiesen haben. Zugeschaltet per Videoanruf ist mir jetzt Professor Christian Schneider von der Hochschule Mittweida. Ich grüße Sie.
Schönen guten Tag, Herr Deike.
Herr Schneider, steigen wir direkt mit der wichtigsten Frage in unser Gespräch ein. Experten, Journalisten und auch die Politik sprechen seit Tagen bzw. mehreren Wochen schon von einer Wand, vor der wir stehen. Omikron, die Virusmutante, die ansteckender als alle anderen vorherigen sein soll, könnte zu einer starken, sehr starken fünften Welle führen. Wie lautet Ihre Prognose? Wo stehen wir gerade und wo geht's hin?
Na, es schaut momentan sicherlich nicht besonders gut aus. Das, was sehr schwer zu bemessen ist bei Omikron, ist, wie viel ansteckender ist diese Variante tatsächlich als die anderen? Und wieso ist es bei Omikron so schwer, das zu sagen? Das liegt daran, dass die Wildtype Alpha, Delta bei uns gekommen ist, relativ wenig Menschen infiziert waren noch. Und also wir hatten wenige Genesene und wir hatten noch wenig Geimpfte. Das heißt, es hatten immer gleiche Bedingungen für alle gegolten. Und da hat man sehr gut sagen können, wie viel ansteckender ist denn das. Das wird hier bei Omikron massiv erschwert. Wenn wir wissen, Omikron kann sich sehr gut auch vermehren unter oder kann sehr gut Genesene infizieren und auch Geimpfte. Die Impfung schützt ja nie vor Infektion, nie komplett vor Omikron, weil es eben anscheinend ansteckender ist, schützt die Impfung noch weniger vor Ansteckung. Sie schützt aber sehr gut vor schwerer Infektion, vor schweren Erkrankungen. Und wir wissen, und mittlerweile sind auch viele infiziert gewesen. Wir wissen nicht, wie viele, da gibt es eine sehr große dunkle Ziffer. Und das heißt, Delta kann eigentlich Genesene und Geimpfte, Doppelgeimpfte, sehr schlecht anstecken. Omikron sehr gut. Jetzt hat man also praktisch die Grundgesamtheit verschoben von denen, die sich überhaupt anstecken können. Und jetzt ist es sehr schwer, diesen Faktor rauszurechnen. Deshalb wissen wir nicht, wie sehr ansteckend ist Omikron. Auf jeden Fall kann man mit Sicherheit sagen, Omikron ist ansteckender. Und Omikron ist auch potenziell sehr, sehr gefährlich. Und das sehen wir in den Hospitalisierungen, beispielsweise in Chicago jetzt oder in Boston. Die gehen eigentlich durch die Decke. Gerade bei Ungeimpften oder bei sogenannten Immunnaiven, also bei denen, die nicht durch eine Vorinfektion oder durch die Impfung immunisiert wurden.
Also Sie berufen sich jetzt auf Beobachtungen in anderen Ländern, wo die Omikron-Welle schon rollt, schon da ist, wo halt durch ein sehr hohes Niveau an Ansteckungen dann auch nachgelagert ein sehr hohes Niveau an Krankenhauseinlieferungen ist.
Richtig, ja. Das heißt, wenn vielen Immunnaive angesteckt werden, sieht man auch hohe Hospitalisierungen. Wir sehen vor allem, und das Gefährliche sehen wir bei Zahlen aus Großbritannien, dass auch junge Menschen vermehrt eingeliefert werden in das Krankenhaus. Und zwar haben wir gesehen, in der letzten Woche wurden genauso viele Menschen unter 18 Jahren mit Corona ins Krankenhaus dort eingeliefert, wie während der gesamten ersten Welle. in Großbritannien, die ja viel massiver war als bei uns. Das heißt, das gibt schon Anlass zu Besorgnis, besonders im Hinblick auf Schulöffnungen.
Da reden wir auf jeden Fall noch im Verlauf dieses Gesprächs auch über dieses Thema Schule und Kita, wie man damit vielleicht umgehen sollte. Man hat den Eindruck, diese Omikron-Wand, kommen wir nochmal zurück auf Deutschland, hat sich um den Jahreswechsel herum im Norden zuerst gezeigt, ist jetzt in Richtung Süden gerückt. Vergangene Woche sagte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping, man erwarte ein signifikantes Ansteigen der Fälle in den kommenden Wochen. Das ist etwas ungenau. Wie ist Ihre Prognose isoliert für Sachsen? Wie schaut's aus?
Für Sachsen haben wir es uns momentan isoliert noch nicht angeschaut. Man kann es aber ableiten von den bisherigen Simulationen, die wir hatten. Und da ist eigentlich die Marschrichtung. Ja, das ist wie täglich grüßt das Murmeltier. Momentan sind die Inzidenz niedrig, also niedrig ist relativ. Ne? Im Sommer hätte man auch gesagt, solche Inzidenzen sind eine Katastrophe. Sie sind aber relativ niedrig gegenüber den katastrophalen Zuständen, die man vor Weihnachten hatte in Sachsen. Und hier ist es so, dass Sachsen eher ein bisschen später immer dran ist in der Pandemie. Das bedeutet aber nicht, dass es verschont bleibt. Ganz im Gegenteil. Wir hatten im Norden von Deutschland ein sehr niedriges Infektionsaufkommen. Wenn jetzt, das bedeutet auch, dass Maßnahmen, Kontaktbeschränkungen nicht so rigide durchgeführt werden müssen. Wir haben dort einen sehr großen Pool an Geimpften. Das sind Spitzenreiter in der Impfung. Das heißt, durch die 2G-Regeln können die auch praktisch ziemlich ungehindert ihr Leben vor sich hin leben. Das ist in Sachsen doch ein bisschen unterschiedlich. Jetzt kommt eine aggressivere Mutation, aggressivere Variante. Das bedeutet natürlich, wenn das Infektionsgeschehen niedrig ist, dann dauert es nicht lang, bis diese aggressivere Variante dominiert. Deshalb sieht man das im Norden zuerst. In Sachsen hatten wir ein sehr, sehr hohes Infektionsniveau mit Delta. Das heißt, es braucht eine gewisse Zeit, bis sich eine aggressivere Variante erst einmal durchsetzen kann. Und zusätzlich hatte man in Sachsen auch sehr starke Beschränkungen. Und die Beschränkungen, auch wenn sie bundesweit einheitlich sind, wirken sich in Sachsen stärker aus, weil ja in Sachsen noch immer das Schlusslicht bei den Impfungen ist und Ungeimpfte stärkeren Kontaktbeschränkungen unterliegen und deshalb auch mehr Kontakte vermeiden müssen. Deshalb haben wir diese Verzögerung. Aber das wird nicht, das ist nur ein Verzögerungseffekt. Das,
also kein Effekt des vielleicht verschont Bleibens, sondern nur eine Verschiebung.
Richtig.
Jetzt war Sachsen monatelang, also die Landkreise in Sachsen, in der Top 10 der Landkreise in Deutschland weit. Also immer wieder waren wirklich dann auch Orte aus Sachsen zu finden in dieser Liste. Jetzt ist vornehmlich das ja verschoben in Richtung Norddeutschland. Da sind jetzt dort Kreise zwischen 800 und 1000er Inzidenz zu sehen. In Sachsen war das eine ganze Weile lang eben Standard so. Man musste sich da leider dran gewöhnen. Nicht, dass ich das möchte, dass sächsische Kreise da wieder an die Spitze dieser Liste kommen. Aber über welche möglichen Inzidenzwerte sprechen wir denn dann in 1, 2, 3 Wochen?
Nun, es wird sehr stark davon abhängen, wie man auch Maßnahmen jetzt umsetzt. Diese Omikron-Variante ist so ansteckend, dass wir auch bei starken, wenn wir die starken Kontaktbeschränkungen aufrechterhalten, einfach automatisch viel, viel höhere Inzidenzen sehen werden. Das heißt, deutschlandweit werden wir auf leicht auf 200.000, 300.000 gemeldete Fälle pro Tag kommen zum Gipfel. Wir können das mit Frankreich vergleichen. In Frankreich, und das hat weniger Einwohner, hat man praktisch 300.000 Neuinfektionen zu verzeichnen pro Tag. Deutschland ist fähiger im Managen der Pandemie als Frankreich, deshalb werden wir auch weniger Infektionen irgendwo sehen. Aber zum Gipfel kann das, werden wir mehrere hunderttausend sehen. Das heißt, man wird auch notgedrungen pragmatische Lösungen finden müssen. Man redet über die Verkürzung der Quarantäne nach. In den Schulen sind eigentlich katastrophale Maßnahmen. Das ist also immer so ein rotes Tuch. Die Schulen müssen ja um jeden Preis offen bleiben. Aus epidemiologischer Sicht macht das überhaupt keinen Sinn. Denn gerade in Schulen kann man Kontaktbeschränkungen sehr, sehr schlecht durchführen. Für Omikron reicht Testen und Maske tragen nicht. Da werden also die Zahlen ziemlich durch die Decke gehen. Wenn man jetzt Quarantäne verkürzt und dadurch eigentlich die Maßnahmen aufhebt, beflügelt man die Welle nur noch und sie wird noch massiver werden. Die Kunst wird es sein, die systemkritische Infrastruktur irgendwo zu erhalten. Aber jede
darauf
Zeit,
zielt ja das Verkürzen der Quarantäne ab.
Darauf zieht es ab. Man muss auch noch sagen, die Rechnung ist ganz einfach. Jeder Kontakt, der nicht stattfindet, kann auch nicht übertragen. Dann hängt es noch davon ab, nicht jeder Kontakt ist gleichwertig. Es gibt also Kontakte, die mehr zum Infektionsgeschehen beitragen als andere. Es kommt immer darauf an, wo ist es. Ist es in Schulen, ist es im privaten Umfeld und so weiter. Das wirkt sich dann immer unterschiedlich aus. Aber hier macht es Sinn, doch noch einmal irgendwo wirklich mehr zu beschränken, um Zeit zu gewinnen. Denn je weiter wir die Omikron-Welle nach hinten verschieben, desto abgeflachter wird sie, weil wir aus der Winterzeit langsam herausgehen. Ja, und wir haben bei der Übertragbarkeit immer eine Saisonalität, die von Temperatur, UV-Einstrahlung und anderen extrinsischen
Faktoren. Man ist halt auch mehr in geschlossenen Räumen unterwegs als eben im Frühjahr, Sommer. Also das haben wir auch in der Pandemie schon lernen müssen, dass die wirksamsten Mittel dagegen nicht unbedingt Maßnahmen, die beschlossen worden sind, sondern Frühjahr und Sommer.
Richtig. Und das heißt, je weiter wir das verschieben, desto besser. Zusätzlich sind ja jetzt wirklich die Medikamente stehen vor der Notzulassung und die würden womöglich eine massive Entlastung der Krankenhäuser bieten. Und da wäre es jetzt einfach wichtig, Zeit zu gewinnen. Man muss letztendlich einfach auf die Durchseuchung zu setzen, halte ich für völlig schwachsinnig, denn da weiß man nie, welche anderen Mutationen entstehen werden. Na, also das ist schon ziemlich naiv zu glauben, sondern jetzt kommt Omikron und das war's. Das kann man mit Sicherheit so nicht sagen. Durchseuchung, ich war immer dagegen, birgt massive Risiken. Das funktioniert oft in den Modellen, denn in den Modellen schaut das so aus, na, jetzt kommt die Welle und dann ist es vorbei. Ne? Aber was in den Modellen dann noch nicht beinhaltet ist, welche Varianten entstehen durch diese massiven Zahlen, die Karten neu mischen. Und dadurch überholen sich diese auch Prognosemodelle selber. Man muss immer zurück ans Reißbrett gehen. Also das ist sehr gefährlich, das fehlt zu interpretieren. Das muss man auch sachkundig interpretieren, sonst bringen die besten Modelle nichts. Und da ist auf jeden Fall auf Zeit spielen vernünftig. Wir wissen nicht, was es für Folgeschäden gibt. Wir wissen, wir haben massive Probleme mit Long-Covid und Post-Covid-Symptomen. Wir können noch nicht bemessen, wie stark stark Omikron sich auf Post-Covid, Long-Covid auswirkt. Da fehlen einfach die Beobachtungszeiträume. So lange gibt es einfach Omikron nicht. Und das bedeutet in Zukunft womöglich massive Kosten auch für das Gesundheitssystem, massive Arbeitsausfälle. Ja, und das muss man eigentlich auch in die Rechnung eingehen lassen. Und da ist es jetzt vernünftig, vorsichtig zu sein, noch einmal zuzusperren. Im ersten Lockdown hat es ja auch funktioniert. Da konnte man ja auch Schulen schließen. Da konnte man auch Kontakte und Mobilität beschränken. Das funktioniert jetzt schlechter. Jetzt wäre es wichtig, ziemlich radikal zu handeln und diese Omikron-Welle so gut wie möglich abzuflachen, nach hinten zu verschieben und möglichst zu schauen, dass Medikamente zugelassen sind und dass das Virus an sich keine so große Gefahr mehr darstellt, weil eben Impflücken geschlossen sind, weil ein Großteil geboostert ist. Nach wie vor sind Impfungen der beste Schutz. Wir wissen, zwar kann Omikron geimpfte Genesene anstecken. Das liegt an der Biologie des Virus. Das ist anders als bei den Masern. Die Masern vermehren sich im Körper und nicht in den Nasenschleimhäuten. Dadurch kann die Masernimpfung auch die Übertragung beschränken. Das geht rein biologisch bei Corona einfach nicht so, aber es schützt vor schweren Verläufen. Da schützen vor Infektionen und vor allem die Impfung besonders gut. Und hier wäre es jetzt wichtig, eben diese Impflücken zu schließen, zu schauen, werden bessere Impfstoffe auch für Kleinkinder entwickelt in nächster Zeit? Bekommen wir die Medikamente? Und wie können wir zielgerecht diejenigen impfen, die man nicht impfen kann? Ich spreche da zum Beispiel von Menschen mit panischer Angst vor Nadeln. Das sind gar nicht so wenige, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ein anderes Thema sind Suchtabhängige, Alkoholiker und so weiter, die ihr Leben nicht mehr so im Griff haben, dass sie aus eigener Kraft zu einer Impfung gehen können, auch wenn sie das wollen würden. Und hier muss man viel zielgruppenorientierter arbeiten, um gezielt die Nischen zu erreichen, die selber nicht die Initiative ergreifen können. Mhm.
Das sind jetzt alles, was Sie sagen, relativ langfristig betrachtete Maßnahmen oder Schritte, die man gehen muss. Was könnte kurzfristig denn die Prognose, die Omikron-Prognose noch beeinflussen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit oder läuft man unweigerlich gegen die Wand?
Die Zahlen steigen unweigerlich. Es gibt immer nur so und so viele Kontakte, die man beschränken kann. Irgendwann ist auch Schluss. Ne? Das Virus ist so ansteckend, die Variante, dass es sich einfach notgedrungen verbreitet. Masken tragen funktioniert, bietet zwar einen sehr guten Schutz, aber viele Menschen haben auch die Maske nicht richtig auf. Das wurde auch von Anfang an viel zu wenig kontrolliert. Schauen Sie sich nur einmal in den Medien Bilder an aus China, aus Südkorea und Bilder aus Europa. In Europa sind die Menschen anscheinend nicht in der Lage, Masken korrekt zu tragen, die über der Nase zu tragen und nicht unter der Nase und unterm Kinn, bei FFP2-Masken darauf zu achten, dass sie wirklich schließt, dass der Nasenbügel richtig adjustiert ist. Das funktioniert sehr oft nicht und das lindert den Schutz der Masken auch massiv. Deshalb kann man eine gewisse Anzahl an infektiösen Kontakten einfach nicht beschränken im realen Leben. Da muss man realistisch bleiben. Und unweigerlich kommt die Omikron-Wand auf uns zu. Also die Inzidenzen werden immer steigen. Man muss das Virus aber so in den Griff kriegen, dass es keine Gefahr mehr für die Gesellschaft bedeutet. Und das bedeutet jetzt einmal nachjustieren, zu schauen, dass man die Welle möglichst flach hält, dass man auch nicht überrumpelt ist und irgendwo mit irgendwelchen Schnellschüssen aus der Hüfte versucht, dieser Pandemie Herr zu werden.
Nun ist das eine Prognose, die Sie auch berechnet haben, eine Berechnung, ein Vorausblick. In der Pandemie ist es so, dass man lernen musste, dass ja, man eher auf Sicht fahren kann, ja nur. Immer so mit 14 Tage Vorlauf. So eine Berechnung eines Virusmodells ist da ein bisschen anders. Sie können etwas weiter in die Zukunft schauen. Wie werden denn solche Prognosen, um mal handwerklich jetzt hier zu werden, überhaupt erstellt?
Da stecken mehr oder weniger hochkomplizierte Modelle von Differentialgleichungen bei uns dahinter. Und
jetzt steige ich schon aus.
adaptiert, dass sie also das Kontaktverhalten, das sehr stark altersabhängig ist, richtig abbilden, dass man unterschiedliche Impfungen, unterschiedliche zeitabhängige Impfraten, die mit inkludiert die unterschiedlichen Impfstoffe, die unterschiedlichen Virusvarianten natürlich und wie ansteckend die sind. Viele von den Parametern, die in die Modelle eingehen, sind auf der Hand liegend beziehungsweise einfach zu schätzen. Und ein ganz wesentlicher Punkt sind aber die Kontaktbeschränkungen. Wenn man weiß, wie die in der Zukunft ausschauen werden, ist es sehr leicht, gute Prognosen auch über Monate abzugeben. Wir waren also sehr gut im letzten Jahr. Sehr gut war auch aus Sicht des Modellierers diese inzidenzabhängige bundesweite Notbremse. Denn da war ein inzidenzbasierter Automatismus, der die Kontaktbeschränkungen geregelt hat. Dann ist es unter solchen Rahmenbedingungen sehr einfach, Prognosen abzugeben. Über Monate. Und wir waren ja also bis zum halben, dreiviertel Jahr richtig in die Zukunft. Das ist momentan sehr schwierig, weil wir echt einen Fleckenteppich haben von neuen Maßnahmen, die sich praktisch wöchentlich ändern. Das heißt, man kann jetzt eine Modellrechnung erstellen und nächste Woche ändern sich schon wieder die Maßnahmen, sind die Karten wieder neu gemischt. Und das macht es momentan sehr schwer, weil so träge man war eigentlich von Ende April bis Mitte Oktober im Adaptieren von irgendwelchen Maßnahmen. So tollwütig ist man jetzt, hier permanent herumzurühren und etwas zu ändern. Und meistens kommt es zu spät. Es sind oft auch objektive Fakten auf dem Altar des Wunschdenkens geopfert worden. Beispielsweise, ich weiß nicht, wie oft ich für verrückt erklärt wurde im letzten Jahr, diese Zahlen werden nie eintreten und jedes Mal sind sie eingetreten. Aber jetzt werden doch die Leute geimpft, da können doch die Zahlen nicht so raufgehen. Ich habe sehr viele Wetten gewonnen im letzten Jahr. Aber da wär's vernünftig gewesen. Es wäre vernünftig gewesen, die Impfpflicht vorm Sommer. Jetzt ist man ein bisschen spät dran, aber besser spät als zu nie. Und das macht aber die Prognosen schwer auf jeden Fall. Nehme ich an, wir werden bundesweit bald mehrere hunderttausend Infektionen sehen. Da wird dann die Dunkelziffer auch noch sehr hoch sein, weil man mit dem Testen auch gar nicht nachkommt. Also irgendwann ist auch so eine obere Grenze
erreicht dann einfach. Ne? Also mit einem Mathematiker, um Zahlen zu wetten, da muss man auch einigermaßen verrückt sein, wenn man das tut. Also ich mache das in diesem Gespräch an dieser Stelle nicht. Festzuhalten ist auf jeden Fall, wenn man zurückschaut, Ihre Prognosen haben schon sehr oft hingehauen und gestimmt. Sie haben das ja auch gerade eben nochmal angesprochen. Zuletzt gab es allerdings Kritik an einer Schätzung, die Sie im Dezember, November abgegeben haben. Da hatten Sie für den Jahreswechsel schon diese 100.000 Tausenden an Infektionen pro Tag prognostiziert. Da hatten Sie, ich glaube, in der Sendung Quarks beim WDR lief das meines Wissens, ja, da hatten Sie von 200.000 Neuansteckungen pro Tag zum Jahreswechsel gesprochen. Am Ende waren es bundesweit zu diesem Zeitpunkt noch 40.000 Ansteckungen tatsächlich pro Tag. Das ist ja schon eine relativ große Lücke. Woran hat es gelesen, dass Sie da diese Lücke hatten? War das ein Rechenfehler oder einfach?
Nein, ganz und gar nicht. Das liegt erstens daran, in dem Modell, das sind immer Was-wäre-wenn-Szenarien. Wir haben also angenommen, was würde passieren, wenn man bei den Maßnahmen bleiben würde. Jetzt hat man angefangen, im Dezember massiv mit Maßnahmen nachzujustieren und dann haben wir auch letztendlich die Zahlen nach unten gehen gesehen. In Quark selber, das waren die Zahlen für Omikron. Und da war es noch nicht so klar und das war immer so diese Unsicherheit, wie verbreitet ist Omikron tatsächlich? Ja, und das hängt, da macht es schon einen Unterschied, ob eine so ansteckende Mutation 2 Wochen früher da war im Land oder 2 Wochen später. Es gibt immer unterschiedliche Zahlenquellen. Es gibt diese Zahlen vom Robert-Koch-Institut, die immer mit einer Verzögerung veröffentlicht werden. Da hat man um die Jahreswende, wir haben ja unterschiedliche Prognosen auch erstellt, für die ARD haben wir wieder andere erstellt. Da haben wir also diese Robert-Koch-Zahlen zugrunde gelegt. Da war die Inzidenz vor Weihnachten noch sehr gering, ne, und entsprechend dann die Zahlen auch niedriger geschätzt. Sonst hatten wir diese Zahlen aus dieser kleineren Stichprobe, die angeblich repräsentativ ist, die natürlich dann auch regional gar nicht so feingranular aufstrukturiert sein kann bei dem Stichprobenumfang, dass sie wirklich ein gutes Bild liefert. Und da war man schon bei 5-6% in Kalenderwoche 49 oder so. Und wenn wir diese Zahlen zugrunde gelegt haben, ist man eben auf diese hohen Zahlen gekommen in der Prognose. Ja, das war aber immer die große Unsicherheit.
Können wir es so halten, dass man sagt, okay, Sie wussten zu dem Zeitpunkt, als Sie das gesagt haben, noch nicht genug über die tatsächliche Verbreitung zu dem Zeitpunkt der Omikron-Variante. Wissen Sie denn jetzt genug, sodass man davon ausgehen kann, dass wirklich diese mehreren hunderttausend Ansteckungen kommen?
Ja, die mehreren hunderttausend Ansteckungen, die werden schon kommen, die sind eigentlich irgendwo nicht vermeidbar. Na, wie viele? Ja, es hängt davon ab, ne, sind das 200? Wir hatten ja schon fast 100.000 bei der Delta-Welle jetzt vor Weihnachten oder Ende November. Wenn wir jetzt mehr Ansteckungen noch haben, sind wir also bald bei 200.000, 300.000. In Frankreich hat man ja schon dieses Niveau. In Großbritannien haben wir auch ein ähnliches Niveau. Ja, das wird auch hier kommen. Davon kann man sicher sein. Es kommt darauf an, ja, werden aus den 300.000 600.000. Ja, und das hängt sehr stark davon ab, mit welchem Willen man jetzt welche Maßnahmen durchführt. Also das ist die Schwankungsbreite enorm groß und das ist extrem abhängig wirklich davon, wie man letztendlich bereit ist, radikale Kontaktbeschränkungen weiter aufrechtzuerhalten. Vielleicht als Nachsatz: die Inzidenzen vor Weihnachten und zwischen Weihnachten übers Neujahr war natürlich sehr stark unterschätzt, aus dem Grund, weil da auch viel weniger Leute zum Testen gehen. Ne? Also den starken bundesweiten Anstieg, den wir jetzt sehen, vor allem letzte Woche, haben sich ja die Zahlen massiv gesteigert. Ja, das ist nichts anderes als ein Ausgleichseffekt von der Woche davor, wo die Zahlen viel zu niedrig sind, weil die Leute einfach über die Feiertage nicht zum Testen gehen. Das heißt, das wird natürlich im Modell nicht mitberechnet oder mit berücksichtigt, wie die Erfassung der tatsächlichen Zahlen sind. Also so falsch sind wir nicht gelegen. Und bei Quarks war das immer die Voraussetzung. Wir haben unterschiedliche Varianten durchgerechnet. Ist Omikron so und so viel Prozent von der Basisreproduktionszahl ansteckender als Delta? Von gewissen Ausgangswerten, und da haben wir uns eben an der kleinen Stichprobe erinnert, und dann sind die Zahlen das, was man liefert. Es ist immer eine prognostische Rechnung, und so falsch sind die Zahlen nicht gelegen. Also das
ist, am Ende ist es vielleicht auch nur so, dass sich dann das tatsächliche Eintreten verschieben könnte.
Ja, ja. Das heißt, Sie können die Prognosen nehmen, so wie sie waren, und einfach um ein paar Wochen nach hinten verschieben. Ne? Denn letztendlich, die Eingangswerte, die verbreitet ist, das stellen das klar. Und das ist immer die große Unsicherheit. Das ist die Frage, welchen Datenquellen kann man trauen? Und da ist das Problem bei Omikron, und daraufhin habe ich auch immer verwiesen, das ist dermaßen ansteckend und verbreitet sich so schnell, dass die Welle voll im Gange sein wird, wenn wir überhaupt erst einschätzen können, wie gefährlich es tatsächlich ist. Ja, das ist das Heimtückische dran. Und da kann man jetzt auch den Leuten keinen Vorwurf machen, dass sie die Daten nicht schnell genug liefern. Ja, man muss da eher ja wirklich, das weiß man ja, dass es nicht so schnell geht. Ja, da muss man eben vorsichtig sein und wieder zusperren.
Ja, in der Pandemie haben wir aber auch, weil wir gerade bei Daten sind, sehen müssen oder gesehen, dass Deutschland in Sachen Datenhaltung, Datenerhebung und Datenbereitstellung schon teilweise noch ein Entwicklungsland ist. Also wenn ich mir überlege, dass bis heute teilweise Ämter mit PDF-Dateien Zahlen hin und her schicken, wo dann jemand das mühselig rauskopiert und woanders einfügt. Ich meine, das klingt ja schon nach Fehleranfälligkeit. Für Ihre Prognosen benötigen Sie ja auch viele Daten. Was Brauchen Sie alles? Wie sieht der Werkzeugkoffer eines Mathematiker aus, der Corona-Prognosenmodelle erstellt?
Nun, einige von den Parametern, die wir brauchen, bekommen wir aus der internationalen Fachliteratur. Ja, also beispielsweise, wie lang ist die Inkubationszeit von Corona? Ja, wie lang dauert die Latenzperiode? Wie lange die prodromale, also diese frühinfektiöse Phase, wie ansteckend ist das Virus bereits zwischen den Phasen und so weiter. Diese Sachen sind ja nicht landesspezifisch, sondern allgemeingültig. Das zieht man sich dann aus der Fachliteratur. Andere Werte wie diese saisonalen Fluktuationen in der Übertragbarkeit kann man sich sehr gut von anderen Viren anschauen, wie von Influenza, die sich praktisch über die gleichen Wege verbreitet. Das heißt, diese saisonalen Fluktuationen sind da im Wesentlichen die gleiche, die Amplitude ist eine andere. Andere Dinge wie das Kontaktverhalten, die gibt es geschätzt, auch in der einschlägigen Fachliteratur und das für sehr viele Länder. Und das geht in die Modelle ein. Dann, was wir nehmen als Werkzeuge, sind natürlich die Nachrichten und die behördlichen Verordnungen zu den Kontaktbeschränkungen, denn die sind wesentlich. Wann werden die eingeführt? Wann werden die tatsächlich gültig? Und das muss man in die Modelle auch entsprechend eingehen lassen. Das ist sehr stark landesspezifisch. Und dann sieht man an den Zahlen, muss man schauen, dass man seine Schätzungen für die restlichen Parameter aus den Zahlen, die man so publiziert bekommt, sieht. Und die sind nur in einer gewissen Granularität da. Das heißt, wir sehen die Neuinfektionen. Wir wissen nicht, wie hoch die Dunkelziffer ist. Da kann man nur mit, wir rechnen immer so mit 40% grob. Ne? Die Dunkelziffer, das ist auch das Schwierige, die verschiebt sich auch immer, je nachdem, wie das Testniveau ist. Also das sind schon recht komplizierte Sachen. Aber letztendlich orientieren wir uns an den Inzidenzdaten, wie sie also vom RKI prognostiziert werden, wie sie auf den von den Gesundheitsämtern publiziert werden. Und die sind oft nicht schlecht, sie sind nicht in der Form verfügbar, wie ich es mir gerne selber wünsche. Vor allem, was die altersabhängige Stratifikation abgibt. Bei der Impfung wissen wir auch nicht, da fehlt sehr wichtige Informationen wie sozialer Status und so weiter, Berufsgruppen, Dinge, die einem Aufschluss geben würden, wo überhaupt die Risikogruppen oder Zielgruppen liegen, die man besonders ins Auge fassen sollte. Das ist so nicht vorhanden. Das ist halt nun mal so. Ich denke, das ist aber auch ganz schwer. Das gibt es in fast keinem Land ordentlich. Ja.
Jetzt mal konkret vielleicht, wie verlässlich sind denn aktuell die Zahlen des RKI oder auch der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen, mit denen Sie arbeiten?
Das ist immer schwer zu sagen und da muss man auch ein bisschen jetzt Menschenverstand und Erfahrung einspielen lassen. Ne? Also mir ist völlig klar, über die Weihnachtsfeiertage kann man den Inzidenzzahlen einfach nicht so trauen, weil die einfach viel zu niedrig bemessen sind. Ne? Das heißt, die Zahlen von jetzt, die viel höher waren von letzten Wochen und davor waren sie zu niedrig, ja, das mittelt sich so raus. Das muss man wissen, das muss man also irgendwo richtig interpretieren. Da muss man auch wissen, wo sind die Schwellen. Also diese Modelle können nie genau sagen, also das ist kein Kaffeesudlesen. Man kann nicht sagen, also das wird genau die Anzahl sein. Dann kommen die Mutationen, man kommt in die Größenordnung und viel genauer geht's nicht. Ja, weil ja auch man das menschliche Verhalten so genau ja gar nicht abbilden kann. Aber wir sind mit den Modellen hinreichend genau und das Wesentliche von diesen Modellen ist ja nicht genau zu sein, sondern ableiten zu können, wie der Bedarf ist an Kapazitäten für Krankenhäuser, für Intensivstationen und wie gut welche Maßnahmen auch auch wirken würden. Das heißt, diese Modelle sind ja eigentlich Entscheidungstools. Man schaut sich an, okay, so schaut's aus. Was passiert, wenn ich das, das oder das mache? Was wäre das Optimum? Im Idealfall würde man so entscheiden. Ja. Dafür sind diese Modelle auch da. Ne? Das ist keine Bespaßung. Und den Zahlen in Deutschland kann man auf jeden Fall viel, viel mehr trauen als Zahlen in anderen Ländern. Ja, beispielsweise in Entwicklungs- und Schwellenländern ist es viel, viel schwieriger, weil es da einfach große Gruppen gibt an Menschen, die keinen Zugang zu regelmäßigen Tests haben oder überhaupt zu einem stabilen, funktionierenden Gesundheitssystem. Es ist nicht so, dass die überhaupt keinen Zugang zu moderner Medizin hätten, so ist es nicht. Es sind ja die meisten auch in Entwicklungsländern gegen Masern beispielsweise geimpft, aber die haben natürlich nicht diesen regelmäßigen Zugang oder nicht diesen komfortablen Zugang, wie wir es in Deutschland haben. Da kann man den Zahlen wesentlich mehr trauen. Und in Deutschland sind wir eigentlich auch in der glücklichen Lage, dass wir mit dem Robert-Koch-Institut eine ordentliche Institution haben. Wenn wir mein eigenes Heimatland anschaue, gibt es also dort keine vergleichbare Institution zum Robert-Koch-Institut. Ne? Entsprechend es schaut dann auch das aus, was dort so getrieben wird.
Also das jetzt durch die Blume gesagt, was Datenverarbeitung Österreich ein Entwicklungsland ist, das haben Sie jetzt gesagt.
Naja, sagen wir so, Österreich hat so seine Vor- und Nachteile, ne? Aber es steht auf jeden Fall, sagen wir so, durch die Blume habe ich gesagt, dass Deutschland nicht so schlecht darstellt im internationalen Vergleich. Da steht Deutschland sogar sehr gut da und den Zahlen kann man trauen. Ne? Natürlich muss man immer eine Dunkelziffer draufrechnen.
Ja. Also gut gerettet auf jeden Fall an dieser Stelle. Gut gerettet an dieser Stelle auf jeden Fall. Wir haben im Vorfeld dieses Gesprächs auch mit ein paar IT- und Datenexperten gesprochen, die unseren Podcast hören. Und da kam die Frage auf, wo man ihre Modelle denn einsehen könnte. Werden die auch irgendwo öffentlich geteilt, gezeigt?
Ja, klar. Also das ist ja immer so das Ziel jedes Wissenschaftlers. Ne? Also, wir betreiben das ja eigentlich, ne? Sie müssen sich vorstellen, Wissenschaftler sind wie Künstler, die nur ausschließlich für andere Künstler arbeiten. Das heißt, die sind in Fachzeitschriften veröffentlicht, üblicherweise Open Access. Das heißt, jeder hat Zugang dazu. Die Modelle, an denen wir, die wir jetzt immer für die Prognosen genommen haben im letzten Jahr, die sind alle veröffentlicht, teilweise schon peer-reviewed. Teilweise noch nicht, und das ist immer ein Prozess, der sehr lange dauert. Gerade bei solchen Modellen dauert es oft Monate. Das ist also nicht so wie jetzt bei klinischen Studien, die man oft sehr schnell peer-reviewen kann. Das liegt einfach am Gebiet. Letzte Modell, was wir genommen haben im letzten Jahr, vor allem für die vierte Welle, das findet man jetzt auf MedArchives. Wenn man da irgendwie so meinem Twitter-Account oder von der Forschungsgruppe, das ist @MathMalaria, folgt, findet man dann auch immer die Verlinkung dazu.
Ich verlinke den Account einfach auch in der Beschreibung der Podcast-Folge, da kann man ja, da super. Auf jeden Fall nochmal nachschauen.
Ja, das ist, auf jeden Fall sind die Modelle ordentlich dokumentiert. Der Quellcode ist üblich, ist immer auf GitHub hinterlegt. Das kann jeder, der Programmiersprache, wir haben die Modelle entweder in Python oder in Julia implementiert, sind die auch verfügbar für die Informatiker. Wir freuen uns immer sehr, wenn jemand tatsächlich diese Modelle aufgreift und auch verwendet. Dazu sind sie auch da. Das letzte Modell, das wir speziell auf die Omikron-Variante adaptiert haben, das ist implementiert. Da sind wir bei der Dokumentation. Das ist soweit noch nicht zugänglich, da arbeiten wir mit Hochdruck daran, aber es ist eigentlich immer so, der Tag hat 24 Stunden, man kann sich nicht zerreißen, so ein Modell ordentlich zu dokumentieren, ist auch ein ziemlicher Kraftakt, weil es sehr echt hochkomplexe Modelle sind und Ja, unter der Hand geben wir das gerne auch weiter. Aber soweit sind die noch nicht zugänglich. Aber man kann mit den Modellen, die zugänglich sind, auf jeden Fall schon sehr gute Prognosen auch anstellen. Also das Ganze ist transparent einsehbar.
Also ich glaube, da ist auch unseren Zuhörerinnen und Hörern Genüge getan. Die können sich da also auch informieren und auch selber mit den Modellen arbeiten, vielleicht mit Daten da auch eingeben und gucken, was bei rauskommt. Also auf jeden Fall auch spannender Einblick an der Stelle. Jetzt zu diesen Modellrechnungen, gibt es da auch bestimmte Unterteilungen, sodass man innerhalb der Modelle gucken kann, wie wirken sich Corona-Maßnahmen, Schutzmaßnahmen aus, zum Beispiel eben wie der Unterschied zwischen offenen Schulen und geschlossenen Schulen ist oder etwa einen Effekt wie eine Impfpflicht, wenn die käme, wie sich das langfristig auf so eine Corona-Prognose auswirkt?
Ja, das haben wir auch immer wieder gemacht in unseren Prognosen. Das ist ganz wesentlich. Also wir haben das Kontaktverhalten in dem Modell aufgeteilt nach publizierten Schätzungen. Und das unterscheidet zwischen Kontakten im Berufsleben, Kontakten im privaten Umfeld, Kontakten in der Schule und sonstigen Kontakten. Und da kann man aufgrund von dieser Parametrisierung sehr einfach sich anschauen, was passiert, wenn man die Schulen schließt, dann sind diese Schulkontakte einfach unterbunden. Und Schulschließungen haben immer schon auch einen Effekt, ne, und einen nicht vernachlässigbaren Effekt. Man muss also beispielsweise sagen, Schulen sind sicher oder Kinder sind nicht die Treiber der Pandemie. Die großen Treiber ist die große Masse der Berufstätigen oder der Erwachsenen, denn die haben die meiste Durchmischung in der Bevölkerung. Ja, bei Weitem. Kinder haben ein sehr stark alterskorreliertes Kontaktverhalten. Das heißt, sie sind wirklich nur mit ihrem Jahrgang eigentlich in Berührung und haben kaum Kontakte mit Älteren oder Jüngeren, vor allem in der Schule nicht. Denn mit der Lehrergeneration ein paar Kontakte und das war's. Aber Kinder sind maßgebliche Überträger auch in der Pandemie. Ne? Von den Eltern hat jemand das Virus, die Kinder stecken sich an, dann schleppen sie es in die Schule, stecken andere Kinder an und die Kinder schleppen es zu den Eltern. Und gerade die Kontakte zwischen Eltern und Kindern sind sehr, sehr schwer. Ne? Also, mit Kindern kann man keine Kontaktbeschränkungen durchführen. Ne? Also das wäre ja Liebesentzug, da auf 1,5 Meter Abstand zu den eigenen Kindern zu gehen. Na, klar nimmt man den in den Arm und so weiter. Also das heißt auch, dass da sehr leicht Übertragungen passieren können. Und so schließen Kinder einfach Infektionsketten. Und mit den Schulschließungen hätte man das eben unterbunden. Was auch eingeht, ist, wie wirkt sich eine Impfpflicht aus? Das machen wir auch, wenn wir anschauen. Ja. Wir haben immer drinnen im Modell, ja, welche Prozentsatz der Bevölkerung ist impfwillig pro Altersgruppe. Das sind irgendwo die Älteren, sind impfwilliger als die Jüngeren. Und was würde das bedeuten, wenn dann alle die restlichen, die impfunwillig waren, zur Impfung müssen? Ne? Mhm. Und die Impfung hat auch immer einen massiven Effekt. Ne? Die Zahlen hätten, und das muss man auch ganz klar sagen, auch in der vierten Welle, in der wir ja noch irgendwo sind, die jetzt in die fünfte mündet, ganz anders ausgesehen ohne der Impfung. Also die Impfung war da schon auch ein wahnsinnig wichtiger Schutz davor, sonst wären die Zahlen ja viel, viel höher geworden.
Mein Seitenblick auf die Impfung in der vorangegangenen Frage zielt auf ein Papier ab, das Sie in der vergangenen Woche veröffentlicht haben. Da geht es nämlich um die Impfung, konkret um die Effektivität der Impfung beziehungsweise der möglichen Effektivität der Impfpflicht. Was sind da vielleicht zusammengefasst Ihre Kernthesen und Erkenntnisse?
Ich denke, bei der Impfpflicht ist es so, dass wir über eine Minderheit in der Bevölkerung sprechen. In Deutschland, wenn ich mir das anschaue, sind 75% der Deutschen sind zumindest erst geimpft und haben damit auch sind willig für eine zweite Impfung. Dass 5% sind unter 5 Jahren, grob. Ne? Für die ist eine Impfung überhaupt gar nicht zugelassen. Das heißt, es bleiben 20% oder nicht einmal 20% über. Von diesen 20% sind eine Menge auch impfwillig. Das muss man auch ganz klar sagen. Die haben es nur einfach noch nicht geschafft, zur Impfung zu gehen. Andere haben Angst vor der Impfung, und zwar Angst vor Nadeln. Na, das ist, es haben irgendwo unter den Jugendlichen, da gibt es Studien dazu, 50% haben Angst vor Nadeln und 30% haben wirklich eine Impfphobie oder eine Nadelphobie. Ja, das ist eine ernstzunehmende Angststörung. Ja, und die lässt sich aber therapieren. Und auf so etwas muss man auch bei der Impfung oder bei der Impfpflicht sehr stark eingehen. Dann gibt es, wie gesagt, Suchtabhängige, die ihr Leben nicht im Griff haben. Ein paar ältere Menschen, die körperlich, geistig nicht mehr in der Lage sind, selber das zu organisieren. Das heißt, auch die Anmeldung bei den Impfzentren war ja nicht ganz barrierefrei, weil da muss man ja ins Internet gehen und so weiter. Das hat ja auch nicht jeder drauf. Das heißt, hier muss man viel zielgruppengerichteter noch Maßnahmen setzen. Wie bekommt man genau die? Wie kann man das an Schulen beispielsweise, gerade bei der jüngeren Bevölkerung ist diese Impfangst. Ich kenne selber Leute, die Angst vor Nadeln haben. Und diese Ängste sind real für die Personen. Ja, das kann man nicht wegdiskutieren. Ne? Nur weil ich keine Angst habe vor einer Spritze, heißt das nicht, dass die nicht jemand anderer hat. Und da kann man aber, denke ich, da hätte man die Zeit in Schulen auch sehr gut nützen können, da vorzubereiten. Und sollte das auch noch tun. Und dann reden wir über eine sehr geringe Gruppe von Impfverweigerern, von Beharrlichen. Wobei ich denke, also gerade wenn man sich also Sachsen anschaut, ne, die schreien halt laut, aber wenn sie einmal geimpft sind, ist es ihnen auch egal. Ne? Und dann gibt es natürlich noch die Menschen, über die wir auch sprechen, die Vorerkrankungen haben, Allergiker sind oder beispielsweise eine Leukämie-Erkrankung hatte, B-Zellen-Lymphom oder solche Sachen. Wenn man Neurodermitis hat, solche Vorerkrankungen, da ist es wirklich sinnvoll, sich konkret zu benutzen. Und da kann jede Art der Impfung, nicht nur die Corona-Impfung, ein potenzielles Risiko bedeuten. Und da muss man sich sehr, sehr gut beraten lassen, ob sich das überhaupt auswirkt oder ob man von der Impfung besser absieht. Na? Und es ist auch klar, dass es die gibt. Na? Und deshalb ist es eben wichtig, dass man alle die impft, die man impfen kann, um die zu schützen, die sich nicht impfen lassen können.
Nun sind wir aber auf dem Weg zu einer Impfpflicht eher auf Umwegen ja gerade unterwegs. Auch in Österreich ist ja das Land gewesen jetzt, wo es sehr früh jetzt auch im Dezember klar war, wir machen das. Jetzt ist es da nicht mehr ganz so klar. In Deutschland ähnlich spricht man jetzt darüber, im März erst eventuell eine Entscheidung herbeizuführen. Ist das dann, um nochmal die Frage des zu spät Kommens zu stellen, für diese Omikron-Welle auf jeden Fall zu spät? Oder wie schätzen Sie das ein, dass das jetzt sich so zieht?
Nein, ich denke, es hängt davon ab, welche Begleitmaßnahmen man auch noch mit einführt. Ja, wenn man das gut vorbereitet, dann reicht es auch, wenn man noch im März impft. Die Omikron-Welle wird sich auch lang ziehen. Das schaut nur so aus, man wird sehen, auch wenn man sich Modellprognosen anschaut, da gibt es einen riesen Spike, ne, und dann einen großen Gipfel und dann fällt es ab im Frühjahr, ja, mag stimmen, aber wenn man sich mal die Skalen anschaut, dann sieht man, dass wir noch im März, April durchaus sehr, sehr hohe Inzidenzen haben werden. Und da macht es natürlich Sinn, jeden zu immunisieren. Und besser geimpft als ungeimpft. Ne? Und besser spät als gar nicht. Und die Impfung einfach oder eine Impfpflicht eine Vorbereitung braucht, auch eine juristische Vorbereitung. Und je früher, desto besser.
Jetzt haben wir hier im Gespräch schon zu einem früheren Zeitpunkt auch mal das Stichwort Durchseuchung gehabt. Sie sind ein Kritiker dieser sogenannten, ich nenne es einfach mal, Durchseuchungsstrategien, die ja auch in manchen Ländern gefahren worden sind. Nun hieß es vor ein paar Wochen mal, dass Sachsen zum Beispiel aufgrund der hohen Ansteckungszahlen in der Delta-Welle in Kombination mit den jetzt rund 60% Geimpften im ersten Quartal 2022 so eine Art Infektionsbremse spüren könnte. Da war die Rechnung vielleicht noch nicht mit Omikron gemacht, dass er nochmal um ein Vielfaches ansteckender ist und vielleicht auch eine Impfung umgehen kann. Warum, glauben Sie, ist dieses so schwierig? Also warum kann man das nicht einfach so hinnehmen, diese Durchseuchung? Abgesehen von den bekannten Effekten, dass es eben ja bis zum Tod führen kann, wenn man sich angesteckt hat. Also in Sachsen haben sich viele Menschen infiziert. Ist es nicht auch ein Effekt, den das dann auf das Infektionsgeschehen hat?
Ja, das ist natürlich Wunschdenken. Also täglich grüßt das Murmeltier. Das hatten wir auch im September. Da waren auch bundesweit die Inzidenzen am niedrigsten in Sachsen. In Hamburg am höchsten, obwohl die meisten Geimpften gehabt haben. Da hat es geheißen, die Impfung bringt nichts. Ich habe damals schon gesagt, haben wir auch wenige geglaubt damals. Ne? Ein paar Monate später haben sie mich angerufen und gesagt, sie haben mir so recht gelegen. Das hat nichts Gutes bedeutet. Die Inzidenzen in Sachsen sind momentan niedrig wegen den starken Maßnahmen. Das bedeutet nicht, dass die Zahlen nicht wieder enorm raufgehen. Die Durchseuchung ist total gefährlich. Ne? Wir sehen, dass in den Bundesländern, wo es auch eine höhere Mobilität gibt, wo es mehr Flughäfen gibt, wo es mehr internationale Mobilität gibt, da wird so eine Variante natürlich als erster eingeschleppt, ne? Und da sehen wir das, die Zahlen als erster hoch. Ja? In Sachsen kommt es mit ein paar Monaten Verzug. Bremse wird sich da keine einschränken. Also das ist Wunschdenken. Die Durchseuchung ist natürlich absoluter Unsinn. Da macht man die Rechnung ohne den Wirten. Das ist erstens einmal gilt es darum, die Krankenhäuser zu entlasten. Ne? Sind die Leute, die sagen, ja, sie wollen sich lieber durchseuchen als impfen, ja, sind die auch bereit, selber aus eigener Tasche ohne staatliche Förderung die Krankenhauskosten für eine Hospitalisierung zu übernehmen und auch die Folgekosten, ja? Arbeitsunfähigkeitsrente und so weiter. Ne? Da wird natürlich wieder nach Mutter Sozialstaat geschrien. Ne? Und das kann man dann sehr gut. Und das nächste ist, dass mit total zweierlei Maßen gemessen wird. Einerseits, wenn es um schwere Corona-Erkrankungen geht, sprechen wir über Hospitalisierungen, über Intensivstationen oder bis zum über den Tod selbst. Wenn es um schwere Impfnebenwirkungen geht, sprechen wir über hohes Fieber, Schüttelfrost und solche Sachen. Ja, da wird mit zwei unterschiedlichen Maßen gemessen. Ne? Und das nächste ist, dass also alle diese Dinge, die auch als Impfnebenwirkungen, die sehr, sehr, sehr selten sind, eintreten können, wie Herzmuskelentzündung, Thrombosen, das sind alles typische Symptome von Viruserkrankungen. Ja, Herzmuskelentzündungen, das sagt einem, das hat man früher auch gesagt, man soll keine Erkältung verschleppen, weil das aufs Herz geht. Ja, man weiß, dass Viren Herzmuskelentzündungen verursachen. Das heißt, es ist wesentlich wahrscheinlicher, wenn man mit einer Corona-Infektion aufschnappt, dass man eine Herzmuskelentzündung hat, dass man eine Thrombose hat, dass man diese ganzen Nebenwirkungen hat, Geruchs- und Geschmackssinn verliert. Da muss man auch nicht mehr essen gehen, ja? Man schmeckt eh nichts mehr. Ne? Und das heißt, das ist sehr, sehr unfair. Das nächste ist, diese ganzen Long- und Post-Covid-Symptome, die teilweise bei Personen auftreten, die eine völlig symptomfreie Infektion hatten.
Wo das dann erst nach einigen Wochen aufkommt, dass eben tatsächlich man merkt, okay, man hatte die Corona-Infektion eben nicht folgenlos überstanden.
Ja. Ja, also das, da macht man die Rechnung tatsächlich ohne den Wirten und wenn man das einmal, und bei der Durchseuchung weiß man nie, was kommt als nächstes. Also sich den Risiken einer Infektion und den möglichen Folgenschäden auszusetzen, das steht in keiner Relation zu der Impfung. Und man hat aber ein psychologisches Effekt, das ist im Wesentlichen dieses des Mental Accountings. Wenn man die Impfung hat, sagt man, ich bereite mein Immunsystem jetzt vor auf eine Gefahr, die später einmal kommt. Mhm. Das ist keine Gefahr. Das ist so wie jeder Jugendliche, der anfängt zu rauchen, weiß, das ist schädlich. Na? Aber der Schaden liegt in weiter Zukunft, der ist nicht greifbar. Na? Bei der Corona-Infektion ist es etwas anderes. Wenn man sagt, man mag sich nicht exponieren, lässt man sich nicht impfen, ne? Und vielleicht erwischt einen das Virus nicht. Aber früher oder später holt es einen ein und dann hat man die Folgeschäden womöglich. Und das muss man eben,
muss man für sich selbst auch durchdenken. Und ich meine, es gibt ja genügend Stimmen auch aus der Wissenschaft, die das hinlänglich erklären, weshalb eine Impfung auch nützlich ist. Also wird ja auch seit Monaten darüber gesprochen. Sie beraten, um nochmal vielleicht auf ein anderes Thema zu kommen, Sie beraten und beliefern ja mit Ihren Berechnungen unter anderem auch die sächsische Landesregierung. In dieser Woche will die Regierung eine neue Corona-Verordnung beschließen. Nach vielen Wochen des harten Kurses oder eher härteren Kurses im bundesweiten Vergleich will Sachsen die Zügel jetzt etwas lockern. Es wird Skibetrieb möglich sein, ab Samstag zum Beispiel. Kinos, Theater, Museen sollen wieder öffnen, natürlich unter einer 2G-Maßgabe. Wie beurteilen Sie das aus Ihrer mathematisch-wissenschaftlichen Sicht, dass es da jetzt dann doch einen Kurswechsel gibt?
Ich berate die Landesregierung. Ich bin kein offizieller Berater oder so etwas, sondern wenn ich einmal gefragt werde, dann helfe ich gerne aus. Ich halte die Lockerungen jetzt aus epidemiologischer Sicht für sehr gefährlich. Es ist sicher aus politischer Sicht vernünftig, weil eben die Lage in Sachsen ja besonders angespannt ist. Man hat eine absolute Minderheit von radikalen Corona-Verleugnern, für die das eine Ersatzreligion wird. Da geht es gar nicht mehr um Inhalte. Wir müssen also überhaupt nicht um Inhalte sprechen. Das ist eine tatsächliche Ersatzreligion und die Erlösung wird versprochen, wenn die ganzen bösen Politiker von der Bildfläche verschwunden sind, die vor Corona warnen. Ja? Das Versprechen, das ist total.
Es richtet sich ja nicht nur gegen
Sinn, mit den Leuten zu diskutieren.
Es richtet sich ja nicht nur gegen Politiker, sondern auch gegen Wissenschaftler. Also
ja, das klar, ist ja
sehr vielschichtig.
Es muss immer irgendeinen geben, den man auf den Pranger stellt. Das war schon im Mittelalter so, das wird sich auch nicht ändern. Das sitzt so tief in Menschen, wir brauchen immer jemanden. Aber es hat keinen Sinn, da rational zu handeln. Die Argumentation ist extrem dogmatisch von Corona-Leugnern und extrem intolerant gegen Andersdenkende. Man kann also praktisch gar keinen Satz mit denen reden, ohne dass einem ins Wort gefallen wird. Das hat also überhaupt keinen Sinn. Es ist eine Ersatzreligion und es geht nicht um das eigentliche Thema an sich. Das ist völlig austauschbar. Hätte man nicht Corona, hätte man was anderes. Ne? Das sind wieder der Ausländer oder sonst was. Ne? Vor dieser angespannten Lage haben die Politiker einen Drahtseilakt zu bewältigen und müssen sehr taktisch klug agieren. Momentan ist Omikron noch nicht so angeschwappt. Es wird bald kommen in Sachsen. Das heißt, wenn man lockern möchte, muss man auch gleich wieder nachschärfen. Ne? Also das nehme ich an, wird auch kommen, denn die Zahlen werden auch.
Es gibt ja auch eine
Zahlen steigen ja schon in Sachsen. Ja?
Es soll ja auch eine Rückfalllösung geben in der neuen Verordnung, die eben dann möglicherweise, falls es zu einer sehr großen Zahl an zu hospitalisierenden Menschen kommt, es eben dann auch nicht so locker ist, wie es jetzt vielleicht erscheint vor dem Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung. Kommen wir vielleicht noch mal ganz kurz auf diesen Wissenschaftsaspekt. Sie sind Wissenschaftler, Sie liefern Zahlen, denen man glauben kann, nicht glauben muss, aber was glauben Sie, sollte vielleicht Wissenschaft verständlicher werden? Oder gibt es einen Teil an Menschen, die man, egal was man sagt, einfach nicht erreicht?
Ich denke, es ist schon ein bisschen überheblich, so diese Haltung der Wissenschaftler, ja, also alle, die das nicht verstehen, was sie sagen, sind dumm. Ne? Es ist irgendwo ein Sender-Empfänger-Modell. Man muss sich auch irgendwann mal auf die breite Masse einstellen. Ne? Eine Welt voller Wissenschaftler wäre eine ganz grausige. Das heißt, Leute haben ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Talente. Na, die einen sind handwerklich geschickter, die anderen sind mehr für die Bücherwürmer und so weiter. Und ich denke, man muss auch die Fakten auf eine gute, einfache Sprache irgendwo runterbringen. Und sonst ist es einfach nicht verständlich. Ja, es gibt die breite Bevölkerung, die, wenn sie nach Hause kommt, müde und erschöpft von der Arbeit und möchte, ne, man muss froh sein, dass wir irgendwo eine hohe Beschäftigungsrate haben in dem Land, sonst wird es uns auch nicht so gut gehen.
Diese Masse hört jetzt eine Stunde lang schon einen Mathematikprofessor zu.
Ja. Ich bin noch nicht mit der Formelsammlung angetanzt. Ne, es könnte schlimmer sein.
Nee, aber also abschließend, es geht letztlich auch darum, dass Wissenschaft verständlich und nahbar irgendwie ist. Und haben Sie den Eindruck, dass das in der Corona-Pandemie der Fall ist? Also mein Eindruck ist es eigentlich, dass man ja doch schon der Wissenschaft sehr, also sie äußert sich ja auch sehr, sehr differenziert, sehr breit und auch verständlich. Es gibt ja zig Formate und trotzdem hat man den Anschein ja, dass es Menschen gibt, denen das völlig egal ist, die sich gar nicht darauf einlassen wollen. Haben Sie schon mal jetzt auch in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, auch an Ihrem Institut, Sie veröffentlichen ja nicht nur zu Corona-Daten, sondern aber vor allem jetzt in der letzten Zeit eben zu Corona, dann auch so Momente gehabt, wo Sie gesagt haben, ich kann es nicht mehr erklären, ich will es nicht mehr erklären?
Eigentlich nein. Ich versuche immer neue Kommunikationswege zu finden, weil das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Man lernt dabei auch. Normalerweise bin ich Malaria-Forscher hauptsächlich und wir arbeiten also viel mit Gesundheitsbehörden zusammen. Das bedeutet, wir arbeiten sehr viel transdisziplinär, also mit Medizinern, mit Global Health Wissenschaftlern, mit Molekularbiologen. Was man Entomologen, was man da alles so braucht, das sind die Mückenforscher, also was man da alles so braucht. Und das sind auch alles keine Mathematiker. Das heißt, da muss man auch erst einmal eine gemeinsame Sprache finden, die einfach genug ist, um seinen Punkt rüberzubringen. Man muss auch die Sprache von denen lernen. Und da haben wir schon mal breitere Kommunikationskanäle entwickelt. Jetzt in Corona kriegen wir mit unserer Arbeit auch mediales Echo und das ist jetzt eine andere Qualität der Kommunikation wieder. Hier muss man das auf ganz andere Formate niederbrechen und noch einmal eine andere Sprache wählen und das ist aber sehr wichtig auch und das ist ein sehr wichtiger Reflexionsprozess auch selber, weil man da irgendwo merkt, na, wie wird man eigentlich verstanden, wie wird das rezipiert, wie muss man das rüberbringen, was funktioniert nicht. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Aber es wird immer Menschen geben, die kein Interesse haben. Ne? Also es ist falsch zu glauben, jeder ist gleich. Ne? Also die Vielfältigkeit von Menschen ist etwas sehr Schönes und Wichtiges. Und es gibt einfach Leute, die interessieren sich nicht für Wissenschaft und Zahlen, die haben dazu keinen Bezug. Ne? Und da muss man andere Kanäle erfinden, eine viel einfachere Sprache. Ne? Ich denke, in einfacher Sprache, das hat ja erst angefangen, dass man versucht, sehr einfach aufgearbeitet, komplizierte Dinge zu erklären. Irgendwann kommt man dann natürlich an seine Grenzen, dann Dinge wie Klimagerechtigkeit, also das ist schon ein langes Wort, ne? Die kann man jetzt nicht x-beliebig einfach erklären, ohne da daneben zu liegen, total stark zu vereinfachen. Mhm. Und so, dass man praktisch schon den Inhalt verzerrt. Aber das ist durchaus ein sehr wichtiger Punkt, denke ich, dass man einfach klar kommuniziert und die Dinge aufs Wesentliche runterbringt.
Also auch ein neues Aufgabenfeld für die Wissenschaft, Dinge einfach zu erklären, damit es dann auch wirklich jeder versteht und auch vielleicht nicht jeder versteht, sondern jeder verstehen kann, der möchte. Abschließend vielleicht noch ein, zwei persönliche Dinge in aller Kürze. Man hört relativ deutlich heraus, dass Sie einen Wiener Dialekt haben. Das kann man an der Stelle nicht leugnen. Sie sind in Wien geboren, da aufgewachsen, haben dort studiert, wurden für ihre Forschung vom österreichischen Wissenschaftsministerium sogar mal ausgezeichnet. Sie haben in einem Wiener Stadtbezirk ein politisches Amt für eine Weile begleitet. Jetzt die Frage, was hat Ihren Weg nach Mittweida, wenn man so will, in den Mittelpunkt Sachsens geführt?
Ach, das Auto eigentlich, ja. Aber ich bin zunächst einmal, da habe ich auch mein politisches Amt zurückgelegt, nach Arizona ausgewandert, habe dort eben diese Malaria-Forschung angefangen und dann, als ich habilitiert hatte, war der nächste Schritt irgendwo die Professur. Da hat sich das in Mittweida ergeben. Das war also damals auch genau ja diese Zeit, wo man eigentlich ja auch in der Wissenschaftspolitik, ne, das ist ein bisschen so auch irgendwie schuldig, man treibt immer eine neue Sau durchs Dorf. Man möchte immer auf Zwang innovativ sein, Kompetenz nicht erhalten. Und eigentlich diese Infektionskrankheitsmodellierung, das war auch irgendwo so ein bisschen totgesagt. Ne? Das hatte jetzt eine sehr, sehr schwere Zeit, die letzten 20 Jahre erlebt, auch in Deutschland. Und hat sich in Mittweida dann irgendwo passende Ausschreibung ergeben und bin deshalb dahergekommen.
Und Sie wohnen auch in Mittweida, sind da glücklich, zufrieden? Wien ist ja eine Millionenstadt und Mittweida ist ja dann schon etwas kleiner, der Reiz der sächsischen Provinz, wenn man so will.
Ja, ich meine, der Computerbildschirm schaut ja genauso aus wie in Wien, ne? Und da verbringe ich eigentlich den Hauptteil meines Tages. Ne? Definitiv hat Sachsen auch so seinen Charme. Ne? Ich bin ja auch noch immer so, habe meinen Hauptwohnsitz in Wien nebenbei, also so ist es nicht. Ich bin in Österreich noch sehr verbunden. Aber es ist so ein bisschen schon durchaus auch schwer gewesen von der Wissenschaftsförderung her, weil eben diese Modellierung von Infektionskrankheiten eben für zu lange totgesagt werden. Ne? Man hat ja Kompetenzen abgebaut über die letzten 20 Jahre und das hat man also in dieser Pandemie zu spüren. Bekommen. Ne? Also man hat einfach wissenschaftspolitisch wieder mal am falschen Platz gespart. Mhm. Und hier entsprechend die Kontakte, das Netzwerk an internationalen Wissenschaftlern, wir sind ja mit der indischen Gesundheitsbehörde, arbeiten wir zusammen mit den Centers for Disease Control, mit der US Navy. Wir haben ja da ein richtiges Potpourri von hochkarätigen Institutionen, mit denen wir arbeiten. Und das aufzubauen ist natürlich irgendwo ein sehr steiniger Weg. Und da ist Mittweida sehr gut, denn da gibt es keine Ablenkungen.
Also Mittweida entwickelt sich auch, was das Thema angeht, zu einem Mittelpunkt. Nicht nur dem Mittelpunkt Sachsens, sondern eben auch ein Dreh- und Angelpunkt für seine Wissenschaftskommunikation. Wenn ich das jetzt mal so etwas vielleicht aufgeladen deuten darf.
Ja, das war es auch immer schon. Ne? Die Gründer von Audi und Opel haben hier studiert, da elektrische Lötkolben wurde erfunden, hier PAL-Fernsehen. Ja. Also das hat durchaus schon eine Historie auch an Erfindungen.
An Errungenschaften, ja. Sie sind ja auch, Sie sagten das gerade, noch oft in Österreich, haben da auch einen Wohnsitz. Wenn Sie so mit Familie, Freunden, Bekannten über Corona sprechen, wie das in verschiedenen Ländern dann so ist, Sie haben ja den länderübergreifenden den Blick. Wie ist so Ihre Wahrnehmung, wie gehen die Österreicher im Vergleich jetzt mit den Deutschen da um?
Also gibt's da Unterschiede? In Österreich war es so, dass Österreich sehr gut am Anfang der Pandemie reagiert hat und auch sehr früh reagiert hat. ein bisschen mit sehr viel medialen Zauber vielleicht. Ne? Irgendwann hat man die Pressekonferenzen nur noch in der Version vom Ö3-Callboy ertragen. Aber in Deutschland hatte man eigentlich einen wesentlich ruhigeren Zugang und war spätestens nach der ersten Welle ab Sommer 2020 eigentlich immer Österreich voraus, ziemlich in allem. Und da denke ich, ist es schon irgendwie sehr komfortabel in Deutschland zu sein. Deutschland steht im internationalen Vergleich top da. Ich meine, klar, es steht nicht da wie Neuseeland oder Australien, aber zumindest europaweit im Vergleich zu Nordamerika steht Deutschland sehr, sehr gut da und hat ohne viel Panikmache auch sehr gut reagiert. Wir sehen halt jetzt in der vierten Welle sehr, sehr viele Panikschnellschüsse, auch aus dem Grund, dass Bundestagswahl war, kommt ein Regierungswechsel und niemand hat geglaubt, dass die vierte Welle tatsächlich so schwer wird. Da haben auch alle gesagt, sind alle geimpft, sind alle schon genesen, da wird nichts mehr kommen, es wird einen entschleunigen Effekt haben. Na, ich habe das damals nicht geglaubt, ich glaube es jetzt auch nicht.
Gut, Regierungswechsel gibt es in Österreich ja auch öfters mal. Das vielleicht noch als kleiner Seitenhieb. Kommen wir jetzt wirklich zum Schluss. Letzte Frage. Sie dürfen von mir aus auch rechnen. Wann denken Sie, ist so etwas wie eine endemische Lage erreicht und die Pandemie vorbei? Also auf diese Formelherleitung bin ich jetzt gespannt und feuerfrei.
Also die endemische Lage, das ist natürlich etwas, was immer jeder wissen will. Das ist auch immer so, was auch österreichische Politiker ganz gerne gefragt haben, wenn ich mal mit denen im Gespräch war, ja, so, wann ist es endlich vorbei? Ja, das ist natürlich eine Frage, die man so nicht beantworten kann, weil wir gar nicht wissen, was für Faktoren in Zukunft noch reinspielen werden. Was klar ist, ist, dass die Omikron-Welle so massiv ist, dass es hier zu einer Vielzahl von Mutationen kommen wird, die auch einmal die Karten neu mischen wird. Ja, also das wäre wirklich der Idealfall, dass es nach Omikron vorbei ist.
Also Omikron ist nicht der Endgegner.
Ich denke nicht. Und ja, mit Sicherheit kann man sowas nicht sagen, ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Auf jeden Fall sind diese endemischen Szenarien immer da abzuwägen. Ne? Was für Maßnahmen werden weiterhin aufrechterhalten? Ne? Wird man weiter impfen? Das wird davon abhängen. Wird man weiter Masken tragen? Ich würde es für sehr sinnvoll halten, auch im Hinblick auf andere Infektionskrankheiten. Es gibt ja nicht nur Corona, in öffentlichen Verkehrsmitteln generell macht Sinn. Es wird also stark tatsächlich von den Kontaktbeschränkungen wirklich abhängen. Wir werden sicher keinen von heute auf morgen sagen, das ist jetzt der Todestag von Corona und ab jetzt kehren wir zu dem Level zurück, wo wir 2019 waren. Na, das wird es so sicher nicht geben, sondern es wird ein schleichender Übergang werden. Und am vernünftigsten ist es, wenn man mal vorsichtig agiert und schaut, na, wie entwickelt sich das und langsam versucht, das ausgehen zu lassen. Und schaut, dass man das Virus so weit unter Kontrolle hat, dass es keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellt. Das muss das große Ziel sein. Und wie gesagt, dann irgendwann werden neue Viren und eine neue Pandemie kommen. Wir haben immer mehr Menschen auf der Welt, es gibt eine immer größere Biomasse. Das heißt doch,
also mein Ziel ist es auf jeden Fall, aus diesem Podcast mit einem positiven Eindruck rauszugehen. Deshalb würde ich sagen, wir reden mal noch nicht über neue Viren, bleiben bei dem.
Wir bleiben bei denen, die Welt wird schon weiter drehen und wir werden lernen, mit dem früher oder später umzugehen. Die nächsten Schritte ist, wie gut wird es gelingen, Impfstoffe auch zu adaptieren, dass sie besser sind. Was passiert, wenn wir Nasenspray-Impfstoffe haben, die womöglich wirklich die Übertragung verhindern? Was passiert, wenn wir Medikamente haben und die schweren Verläufe so lindern können? Und was passiert, wenn wir wirklich wissen, was sind die Hauptgründe von den 1000 Gesichtern hinter Long-Covid und wie kann man das therapieren? Wenn man das im Griff hat, wird das Virus keine Gefahr mehr für die Gesellschaft darstellen. Und
dann hat man die richtige Formel gefunden am Ende, wenn man so will. Das war Christian Schneider, Professor für Modellbildung und Simulation an der Hochschule Mittweida. Herzlichen Dank für dieses ausführliche Gespräch, wirklich ausführliche Gespräch.
Bitte gerne.
Damit geht diese Folge Coronacast so langsam zu Ende. Abschließend wie immer noch ein kurzer Blick auf die aktuelle Lage in einem News-Update. Sachsen bekommt Ende dieser Woche wieder eine neue Corona-Verordnung. Die Eckpunkte sind bereits seit vergangenem Freitag bekannt. Demnach sehen die neuen Regeln einige Lockerungen bzw. Veränderungen vor. So solle unabhängig von der Inzidenz oder der Lage an den Kliniken die Obergrenze für Versammlungen bei 200 statt wie bisher 10 Menschen liegen. In der Gastronomie werde 2G+ gelten, bei körpernahen Dienstleistungen 2G und für Friseurbesuche 3G. Eine Reihe verschiedener Lockerungen solle zudem in Kraft treten, wenn die Überlastungs- bzw. Vorwarnstufe an den sächsischen Kliniken unterschritten sind. Die neue Verordnung soll am Mittwoch verabschiedet werden. Die Eckpunkte lesen Sie schon jetzt ausführlich bei sächsische.de. Eine erfreuliche Nachricht gibt es für Wintersportler. Das Skigebiet am Fichtelberg öffnet am Samstag unter 2G-Bedingungen. Die Lifte sollen starten, teilte die Liftgesellschaft Oberwiesenthal am Dienstag mit. Allerdings steht das Skigebiet nur für Geimpfte und Genesene offen. Beim Anstehen am Lift und im Lift selbst muss eine Maske getragen werden. Der 2G-Status werde vor Kauf des Skipasses sowie im Skigebiet kontrolliert, hieß es. Dazu werde eine Kontrollstelle sowie eine zentrale Verkaufsstelle für die Liftkarten auf dem Parkplatz der Fichtelberg-Schwebebahn eingerichtet. Über die Relevanz des Skitourismus haben wir im Corona-Cast im Dezember mit Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedikt gesprochen. Das Gespräch ist verlinkt in der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Abschließend noch das Thema Impfung. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat eine Finanzierung der Impfzentren bis Jahresende 2022 zugesichert. Vor dem Hintergrund, dass in diesem Jahr weitere Empfehlungen zu Schutzimpfungen erwartet würden, sollten die Zentren nicht wieder im Sommer geschlossen werden, hieß es nach einer Schaltkonferenz der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Zur Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht seien die Minister der Länder dafür, dass diese schnell auf den Weg komme. Bundesminister Lauterbach wolle jedoch keinen eigenen Vorschlag vorlegen, sondern setze auf einen Antrag aus der Mitte des Bundestages. Das Parlament wird voraussichtlich Ende Januar in einer Orientierungsdebatte über das Thema beraten. Eine endgültige Entscheidung wird frühestens im März erwartet. So, und wie immer gibt es zu allen Meldungen hier und den Themen des Gesprächs in diesem Podcast Links zu weiterführenden Inhalten in der Beschreibung der Episode. Der Corona-Cast geht für heute zu Ende. Wir hören uns schon am Donnerstag wieder. Thema wird dann die Dresdner Initiative Haltung zeigen sein, die sich gegen den mittlerweile wöchentlichen Protest von Gegnern der Corona-Maßnahmen richtet. Spannendes Thema also. Für heute ist aber Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.